Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 74 steht an. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 4. Dezember um 22 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Omnium und Upscale.ch. Yagi, wir hatten heute einen sehr anstrengenden Tag zusammen. Wir hatten im VR-Lehrgang der HWZ heute Simulation. Jetzt noch schnell den Podcast aufnehmen. Ich freue mich auf das Bett, aber das sehen wir jetzt noch durch. Was sind heute die Themen?
Ja, war extrem spannend. Es ging um Krisen im Startup VR. Vielleicht auch ein Thema, das wir mal bei Burnrate aufnehmen könnten. Heute haben wir in den News natürlich die Preisvergabe vom Tessiner Incubator-Programm Bold Brain Startup Challenge. Dann haben wir die 300 Millionen Series B von Black Forest Labs aus Freiburg im Breisgau. Und die Swiss Technology Awards von letzter Woche. Im Schwerpunktthema beleuchten wir das Wachstum des Schweizer Startup-Ökosystems. Und als Hörerfrage, da beantworten wir eine Frage zu Revenue-Based Notes, also alternativen Finanzierungsfonds für Startups, die bereits Umsatz generieren. Zum Schluss, wie immer, Transaktion der Woche.
Gut, starten wir die News doch gleich mit einem Highlight aus dem Ticino. Diese Woche wurden in Lugano die Gewinner der Boldbrain Startup Challenge 2025 gekürt. Boldbrain ist einer der wichtigsten nationalen Frühphasen-Acceleratoren, organisiert von der Fondazione Agire und dem UCI Startup Center und wurde dieses Jahr bereits zum 9. Mal durchgeführt. Seit Ende August haben 20 Startups ein intensives Programm durchlaufen mit Workshops, mit Coaching, Austausch mit Experten sowie mit Investorinnen und Investoren. Für die Teilnehmer stehen nicht nur Sichtbarkeit und Netzwerk im Fokus, sondern auch sehr attraktive Preisgelder, nämlich 40.000 Franken in Cash und 60.000 in-kind für die Sieger, 30.000 Franken Cash plus 2.000 in-kind für Platz 2. Für Platz 3 bis 5 gibt es Preise im Wert von 10.000 bis 20.000 Schweizer Franken. Yagi, du als Protagonist sitzt ja selbst in der nationalen Jury und ihr habt diese Woche einen ganzen Nachmittag lang die Final-Pitches gesehen und die Startups gechallenged. Was waren für euch Juroren die wichtigsten Selektionskriterien und wie lief der Entscheidungsprozess genau ab?
Ja genau, das war effektiv ein sehr intensiver Tag von Thun nach Lugano, dann den ganzen Nachmittag den 10 sehr guten Startups zuhören beim 3-Minuten-Pitch und dann sie 10 Minuten mit Fragen löchern. Da waren wir als Jury sehr fokussiert, haben sehr fundierte Fragen gestellt. Alle Members waren sehr, sehr gut vorbereitet. Das war effektiv interessant auch zu hören, was da alle anderen gefragt haben. Und die Antworten, die waren nicht von allen Startups immer gleich befriedigend für die Jury. Zu den Bewertungskriterien. Eines der wichtigsten Kriterien ist der Impact für das Tessin. Also die Firma muss im Tessin gegründet werden oder im Tessin ansässig sein, sonst können sie dann das Preisgeld auch nicht einfordern. Dann das Marktpotenzial wurde bewertet, das Businessmodell, natürlich das Team und auch der Innovationsgrad des Startups. Als letzter Faktor kam noch die Qualität des Pitches und der eingereichten Unterlagen dazu. Ja, noch zum Boldbrain-Programm, das ist 3 Monate lang und man sieht wirklich, welche Teams diese Unterstützung genutzt haben, um ihre Pitches zu schärfen. Also ich sende da alle Unterlagen von ganz am Anfang an und da sieht man, welche Firmen wirklich viel fitter wurden. Und wir diskutieren im Nachgang sehr offen in der Jury jeweils, ja, welche Annahmen da getroffen wurden, challengen diese, dann priorisieren wir die Teams natürlich, geben uns gegenseitig Inputs, wenn jemand vielleicht noch was anderes weiß und ja, dann auch, ob sie ein relevantes Problem lösen und ja, ob sie den Fortschritt glaubwürdig aufzeigen können.
Ja, klär uns doch auf, welche Startups haben schlussendlich gewonnen und warum genau diese?
Ja, das ist natürlich jetzt auch schon publik und am Samstag, wo die Folge ausgestrahlt wird, das wissen das schon die meisten von euch, zumindest die in den News darüber, über die News gestolpert sind. Ganz oben stand dieses Jahr Cardio CC. Sie lösen ein enorm ernstes medizinisches Problem. Es geht um Menschen, die nur mit einem halben Herzen geboren werden, also nur mit 2 Herzkammern. Und ja, die haben in dem Sinne unzureichende funktionierende Ventrikel, nennt man das. Und die Patienten kämpfen ihr ganzes Leben mit einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit und mit einer Reihe schwerwiegender Komplikationen. Und sie müssen doch relativ häufig unter das Messer, damit sie das Leben bestreiten können. CardioCC entwickelt dafür eine völlig neuartige, selbstregulierende Herzpumpe, die per Katheter implantiert wird, also muss nicht alles aufgeschnitten werden, und die hilft dabei, die fehlenden rechten Ventrikel funktional zu ersetzen. Und das soll dann eben die Leben dieser Menschen dramatisch verbessern. Und das Team ist noch extrem früh mit dieser Innovation, aber was uns natürlich überzeugt hat, die Gründerin, die hat selbst eben genau diese Kondition mit einem halben Herzen begonnen und die hat die Herzen wirklich gewonnen. Sie ist an der Harvard-Universität studiert, doktoriert und sie hat eine unglaubliche Passion und eine Motivation, dieses Problem zu lösen. Sie ist extrem fit darauf und das war sicherlich einer der Hauptgründe, wieso auch dieses Team gewählt wurde, natürlich neben dem Marktpotenzial und der Innovation, die sie haben. Der zweite Platz ging an MethylXX, das ist auch ein Biotech-Startup aus dem Tessin. Auf Platz 3 kam Ovie Studios, das ist ein spannendes Musikerteam eigentlich. Sie bauen interaktive Filme, die sich in Echtzeit zur Musik anpassen. Also die AI analysiert Tempo, Emotionen, Intensität und generiert jedes Mal eine neue narrative Sequenz. Es ist extrem spannend, was dieses Team in sehr kurzer Zeit erreicht hat. Plätze 4 und 5 waren Tello Screen Tech und Wintrax im Bereich AgTech und Sustainability. Also unterm Strich wieder mal im Tessin Health, Biotech, AI und Sustainability. Ja, sind Sektoren, die wir in den letzten Jahren häufig gesehen haben, ganz oben.
Sehr gut, vielen Dank, Guy. Kommen wir zu einer richtig großen KI-News aus Europa. Und zwar, die Financial Times hat das diese Woche sehr schön beschrieben. Sie berichtete über Black Forest Labs, ein erst ein Jahr altes Startup aus Freiburg im Breisgau, das sich still und leise zu einem der weltweit führenden Player in der Bildgenerierung entwickelt hat. Das Unternehmen hat seit der Gründung mehr als 450 Millionen US-Dollar eingesammelt und seine Bewertung in gut einem Jahr auf 3,25 Milliarden US-Dollar verdreifacht hat. In der neuesten Runde flossen 300 Millionen in die Firma, angeführt unter anderem von Andreessen Horowitz und Salesforce Ventures. Spannend ist, Black Forest Labs tritt direkt gegen Google und ByteDance an mit ihrem Produkt und viele Forscher sagen, dass ihre Fluxmodelle, sogenannten Fluxmodelle, qualitativ auf Augenhöhe sind mit Googles Nano Banana oder ByteDances Seed Dream. Trotz massiv weniger Ressourcen, das finde ich in der Tat spannend. Ja, weshalb ist es so? Weil das Team eben die Erfinder von Stable Diffusion und der zugrunde liegenden Latent Diffusion Technologie sind. Das war eigentlich die Grundlage für den gesamten Bildgenerator Boom 2022 und dieses Know-how führen sie jetzt weiter. Dazu kommen Deals mit Meta, Adobe und Canva, eine Open-Source-Strategie für Teile ihres Modells und eine Kultur, die eben bewusst nicht dem Silicon Valley-Hype folgt. Ja, und der CEO und Gründer sagt, Freiburgs statt San Francisco ist das Beste, was wir je entschieden haben. Es hält uns super fokussiert. Black Forest Labs ist eines der ganz wenigen europäischen Startups, das eben fundamentale KI-Modelle baut. Neben Mistral in Paris kann man vielleicht hier noch erwähnen. Und für Europa ist das ein wichtiges Signal, nämlich wir können im Core AI-Technologie-Stack definitiv mitspielen. Guy, öffnen wir doch den Fächer. Black Forest Labs wird von der FT als einer der weltweit führenden Bildgeneratorentwickler bezeichnet und das nach nur einem Jahr. Was sagt das über Europas Chancen im KI-Grundlagenmodell-Wettbewerb aus?
Das sind natürlich super Nachrichten für Europa und das zeigt auch, dass Europa dann relevante Firmen aufbauen kann, wenn wissenschaftliche Exzellenz und Produktfokus zusammenkommen. Black Forest Labs ist kein Marketingphänomen, sondern ein Forschungsteam mit echter technologischer Tiefe und ganz klarem Fokus, so wie du es auch schon erwähnt hast. Europa wird wahrscheinlich nie die größten Rechenzentren besitzen, aber wir haben das Know-how und die Talente, um Modelle zu bauen, die effizienter, qualitativ stärker oder eben auch datenschutzfreundlicher sind. Und das ist ein echter Wettbewerbsvorteil, der im einen oder anderen Bereich die Konkurrenz aus Amerika und Asien doch noch schlagen könnte.
Ja, ich finde es so spannend, dass die Gründer sich ganz stark vom Silicon Valley Groove differenzieren. Das Startup bleibt bewusst in Freiburg und sagt, dass ihm die Distanz zum Silicon Valley Hype ein Vorteil sei. Ja, ist es strategisch wirklich klug oder riskieren sie bei Talent, Finanzen und Speed abgehängt zu werden?
Ja, im KI-Modellbau, da gibt es zwei Arten von Teams, die mit Budget skalieren und die mit Ideen skalieren. Und Black Forest, Schwarzwald, der gehört hier klar zur zweiten Kategorie. Freiburg gibt ihnen sicherlich Fokus, Kultur und Loyalität und sie ziehen trotzdem global Talent an, weil sie die Erfinder der Kerntechnologie sind, eben von Stable Diffusion auch. Sie bilden einen Gravitationspunkt in Europa für Top-Talent. Es wollen ja nicht alle der besten Studenten aus der ETH, EPFL, Technische Universität München, also TUM, Oxford, Cambridge, direkt nach Amerika. Viele fühlen sich sehr wohl in Europa und wir haben eben auch große Vorteile. Natürlich entscheidend ist auch der Speed. Hier sind bekannterweise kleinere Teams oft schneller und agiler, weil sie eben weniger interne Politik betreiben müssen oder dann schwerfällige Prozesse etablieren, wenn es zu viele Leute hat. Aber ja, die Frage, die finde ich sehr berechtigt und die steht schon im Raum. Können Black Forest Lab jetzt mal auf 300 oder 1000 Leute wachsen? Und das werden wir herausfinden, ob sie für so viel Talent attraktiv genug ist und Freiburg plötzlich zur KI-Stadt wird. Aber auf jeden Fall super Entwicklung für Europa, in meinen Augen.
Ja, Andreessen Horowitz und auch die amerikanischen Investoren sind da bekannt dafür, dass sie dann am liebsten das Team weiterentwickeln wollen im eigenen Land. Also das wird dann spannend sein zu sehen, wie persistent die Gründer sind und bleiben, wenn es dann darum geht, zu wachsen und eben Talent anzuziehen. Also wirklich ein sehr spannender Case, kann euch das sehr empfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch mal schlau zu machen zur Firma. Sehr beeindruckend, was man da aufgebaut hat. Kommen wir zu einer der wichtigsten Innovationsnews in dieser Woche, nämlich der Swiss Technology Award wurde vergeben und die Gewinne zeigen klar, wohin sich die Schweizer Innovationslandschaft entwickelt. Dieses Jahr stehen zwei Themen ganz oben, Nanotech und Präzisionsmedizin. Gewonnen haben Navignostics in der Kategorie Rising Stars. Das ist ein Precision Medicine Startup, das Tumore auf Einzelzellebene analysiert und personalisierte Therapieentscheidungen ermöglicht. Dann haben wir Chiral Nano, ein ETH-Spin-off und Gewinner bei der Kategorie Inventors. Eine robotergestützte Plattform zur Integration von Nanomaterialien in Chips, also extrem relevant für die nächste Generation von Halbleitern. Und dann last but not least die SWD AG in der Industry Innovation, ein Unternehmen, das Elektroblech-Pakete für effizientere Elektromotoren entwickelt und das eben hochgradig industrierelevant. Was zeigt das? Die Schweiz bleibt eine klare Deep Tech Nation, weniger laut, aber technologisch extrem ambitioniert. Genau der Stoff, aus dem langfristige globale Erfolge entstehen. Ja, Guy, alle drei Gewinner kommen aus den Bereichen wie Nanotech, Präzisionsmedizin und industrielle Effizienz. Was sagt dir das über die Richtung, in die sich das Schweizer Innovationsökosystem entwickelt?
Ja, ich meine, das ganz klar, die Schweiz ist, war und bleibt aber auch eine Deep-Tech-Spezialistin. Wir haben keine riesigen Konsumentenmärkte, also wir fokussieren uns auf Technologien, die echte wissenschaftliche Tiefe brauchen und genau da liegt unsere Stärke, starke Forschung, starke Industrie, teilweise halt lange Zyklen, aber dafür auch loyale Kunden und ein enormer Impact, den wir dadurch auch generieren können. Diese Gewinner sind nicht die Ausnahme, sie sind typisch für das, was wir in der Schweiz richtig gut können.
Vielleicht noch kurz Investorenperspektive. Böse Zungen sagen, Deep Tech gilt als teuer, langsam, risikoreich. Warum lohnt es sich für Investoren wie zum Beispiel im Koyo trotzdem auf solche Technologien zu schauen?
Deep Tech dauert zwar länger, aber durch die einzigartigen und oft auch durch patentgeschützten Technologien wird eine massiv verteidigbare Marktposition aufgebaut. Wer Wie bei den Preisgewinnen, zum Beispiel in Nanomaterialien, Präzisionsmedizin oder auch bei der Elektromotor effizient extrem stark ist, schafft technologische Moats, die fast unmöglich einzuholen sind. Die Risiken sind natürlich auch hoch, vor allem in der Anfangsphase, weil es unklar ist, welche Technologie denn das Rennen gewinnt. Aber die Skalierung ist dann direkt global und die Relevanz enorm und auch der Impact bei den Kunden und in den Industrien. Die Erfolgsfirmen, die bleiben selten lokal, sondern werden internationale Champions. Und genau diese Asymmetrie, die macht natürlich Deep Tech für Investoren, gerade auch in der frühen und in der frühen Wachstumsphase, extrem attraktiv.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Gut, kommen wir zum Schwerpunktthema von heute. Diese Woche sprechen wir über ein Thema, das meiner Meinung nach in der Schweiz eigentlich viel zu wenig Bühne bekommt, nämlich wie stark wächst eigentlich unser Startup-Ökosystem wirklich. Startup Ticker und der Swiss Startup Radar haben neue Zahlen veröffentlicht und die sind ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend. Die Schweiz zählt inzwischen rund 315 Scale-Ups, also Startups mit jahrelangem nachweisbarem Wachstum und immerhin 18 Unicorns. Und das Bemerkenswerte, das sind keine Hype-Unicorns aus B2C-Cases oder Blitzskalierungsfantasien, das sind Firmen aus Deep Tech, Industrie, Biotech, Robotics, AI, also Bereichen, wo man Substanz bauen muss, bevor man skalieren kann. Und ich finde, das sagt viel über die DNA des Schweizer Ökosystems aus. Es ist zwar kleiner, klar, aber es ist relativ effizient. Es produziert weniger Lärm, aber dafür mehr langfristige Wertschöpfung. Es ist internationaler, als man denkt, obwohl es manchmal ein bisschen wirkt wie ein Hidden Champion Land. Die große Frage ist ergo, was bedeutet das für Gründer, für Investoren und für die Zukunft dieses Ökosystems? Ja, Startup Ticker spricht von rund 350 Scale-Ups und 18 Unicorns. Für dich als Investor, Guy, was sagt das über die Reife und internationale Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Ökosystems aus?
Ich meine, für mich ist es ein ganz klares Signal und wir diskutieren ja hier auf Burnrate regelmäßig auch darüber. Die Schweiz ist längst ein global relevanter Tech-Standort, aber eben im Swiss-Style sehr fokussiert, qualitativ extrem stark und ohne viel Blabla-Marketing. 350 Scale-Ups bedeutet, wir haben eine kritische Masse an Firmen, die echte Produkte bauen, Umsätze generieren und internationale Kunden bedienen. Das ist schon eine wirklich große Zahl, 350 Firmen. Ich war auch beeindruckt, als ich das gelesen habe. 18 Unicorns, die zeigen, dass die Wertschöpfung nicht nur entsteht, sondern auch global anerkannt wird. Sonst kommt man nicht einfach auf eine Milliardenbewertung von einer Schweizer Firma. Und wir sind kein Massenmarkt wie die USA, aber wir sind eher ein, wie könnte man dem sagen, ja, ein Präzisionsmarkt, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben weniger Startups, aber mal einschätzen, eine höhere Erfolgsquote, als man das anderswo sieht, gerade wenn wir auch Deep Tech Firmen anschauen. Lass uns die Gründerseite besprechen, Max. Wenn ein Ökosystem reifer wird, steigen auch die Anforderungen. Was bedeutet diese Entwicklung für Gründer? Was müssen Schweizer Startups heute anders machen, um vom soliden Startup zum echten Scale-up zu werden?
Ja, faire Frage. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, man braucht einen klaren Plan ab Tag 1. Das heißt, eine klare Go-to-Market-Strategie, die richtige Priorisierung, eine saubere Finanzierung, ein echtes, gutes Board, eine internationale Talentsetzung. Die Schweiz hat lange von Technologieexzellenz gelebt, aber eben Skalierung, das ist schon ein anderes Spiel. Wer heute in die Liga der 350 Scale-Ups möchte, muss viel früher international denken, viel früher Vertrieb aufbauen und viel früher auch Partnerschaften auf Enterprise-Level aufsetzen. Die Zeit des Wir schauen mal ist definitiv vorbei. Heute gewinnt, wer präzise und effizient arbeitet. Wir sehen ein starkes Wachstum, aber gleichzeitig eben einen eher konservativen Kapitalmarkt, der eben späte Exits und große Wachstumsrunden begrenzt. Das ist schon ein Problem. Und passt das zusammen, Guy, oder stehen Wachstum und Finanzierung im Widerspruch?
Ja, Wachstum, Finanzierung und Exits, die stehen vielleicht am meisten im Widerspruch. Aber ich finde extrem spannend, also Wachstum und die Finanzierung. Beides stimmt etwas. Die Schweiz, wir haben eine unglaubliche Innovationskraft, aber der Kapitalmarkt, der ist weit weg von den USA, Israel oder von einem UK-Niveau. Besonders Wachstumskapital, Growth Capital, das monieren wir immer wieder, das fehlt noch viel zu fest. Aber genau deshalb entstehen hier Firmen, die effizienter skalieren. Product Market Fit nehmen wir hier hierzulande sehr ernst. Wir generieren Umsätze eher früher, als dass wir noch länger nicht an den Markt geben. Das ist nicht nur ein Nachteil, sondern im Gegenteil, würde ich sagen, kann auch ein Vorteil sein. Es verhindert die Fehlallokation von viel Kapital. Aber wenn wir natürlich schneller Unicorns bauen wollen, dann brauchen wir definitiv mehr Wachstumskapital, auch institutionell von PKs und mutigeren Corporate Investments und Investoren. Da ist definitiv noch viel, viel Luft nach oben. Auch noch erwähnenswert finde ich, die Schweiz ist extrem B2B-lastig. Sind industrielle Partnerschaften der wahre Grund, warum so viele Startups zu Scale-Ups werden, oder blockiert die Nähe zu Corporates auch teilweise den Mut und die Geschwindigkeit?
Ja, es müssen beides, glaube ich, und das ist gerade das Paradoxon. Ohne Industrie gäbe es viele Schweizer Erfolgsstories nicht, sei das in Robotics, MedTech, Cleantech, Sensorik, KI für Industrie, all das lebt von Nähe zu Corporates, end of the day. Aber eben solche Partnerschaften sind kein Ersatz für Skalierungsstrategien, was viele Gründerinnen und Gründer unterschätzen. Ein Corporate kann dir zwar Proof Points geben, aber selten Skalierung. Also wer sich zu früh zu stark bindet, skaliert zu langsam, das sehen wir immer wieder, und nimmt eben zu viel Tail Risk. Die erfolgreichen Schweizer Scale-Ups haben immer zwei Engines, Industrie-Ankerkunden, aber auch, also das und doppelt unterstrichen, internationale Wachstumsmärkte. Ja, und der Radar zeigt klar, erfolgreiche Schweizer Scale-Ups sind extrem international, sei das bei Teams, auch die Umsätze sind international, die Märkte sind global, und deshalb ist schon die Frage berechtigt, müssen Schweizer Startups nicht einfach früher raus?
Ja, absolut. Da bin ich hundertprozentig einverstanden. Ich meine, unser Heimmarkt ist extrem klein, viel zu klein, um Skalierung zu testen. Schweizer Gründer oder Gründer von Schweizer Firmen, sagen wir mal, sind ja nicht alles Schweizer Gründer. Die müssen extrem früh in internationale Gewässer, internationale Kunden gewinnen und diese Marktdynamiken außerhalb der Schweiz extrem gut kennenlernen, und zwar von Tag 1. Und wir sehen es bei den Erfolgsgeschichten, Internationalität, das ist wirklich nicht ein Add-on, sie ist die Grundbedingung vom Erfolg. Wenn du ein Schweizer Startup bist und mit 5 Millionen noch 90% Umsatz in der Schweiz machst, dann bist du kein Scale-Up, sondern ein schönes lokales KMU. Auch eine gute Story, gutes Unternehmertum, aber nicht für Venture-Investoren in meinen Augen. Die Scale-Ups hingegen, die gehen meistens innerhalb der ersten 24 Monate im Ausland auf die Märkte, und zwar nicht nur in einen Markt, sondern gleich in mehrere Märkte, um diese zu testen und auch dort Umsätze zu generieren und zu wissen, wo sie erfolgreich sein können. Und das ist ein ganz klares Muster. Schauen wir doch kurz in die Zukunft, Max. Wenn wir 350 Scale-Ups und 18 Unicorns als Basis nehmen, wo stehen wir im 2030? Wird das Ökosystem nun exponentiell wachsen, weiter wachsen? Oder gibt es strukturell auch Grenzen für die Schweiz?
Ja, 2030, das ist schon noch relativ weit. Ja, ich bin vorsichtig optimistisch, um es vielleicht mal so zu formulieren. Wenn wir Talente weiter anziehen, wenn wir in der Lage sind, Growth Capital zu erhöhen und die Politik auch Digitalisierung ernster nimmt, dann können wir die Zahl der Scale-Ups bis 2030 locker in Richtung 500 plus steigen und auch die Unicorns in Richtung 30, würde ich mal schätzen. Oder? Man muss schon sagen, die strukturelle Grenze liegt beim Kapital. Zu wenig Pensionskassen investieren in VC oder generell in Alternatives. Zu wenige Growth Funds sind aktiv. Zu wenig M&A-Dynamik im Moment in der Schweiz vorhanden. Aber auf der anderen Seite, der Trend ist durchaus positiv. Wir sind auf dem Weg von einem reinen, starken Forschungsland zu einem echten Skalierungsland zu werden. Und das ist schon neu, würde ich sagen. Insofern, ja, bin ich optimistisch für die Zukunft. Bevor wir in die Deals der Woche einsteigen, haben wir heute eine sehr interessante Hörfrage, und sie kommt von Joel aus Wetzikon. Joel hat uns geschrieben, weil er sich gerade intensiv mit alternativen Finanzierungsformen beschäftigt und in diesem Zusammenhang über sogenannte Revenue-Linked Notes gestolpert ist. Und ich finde, seine Frage passt perfekt zu dem, was wir im Markt seit Monaten beobachten, denn Kapital ist schon selektiver geworden und viele Gründer wollen Wachstum finanzieren, ohne sofort Equity abzugeben oder sich mit klassischen Venture-Debt-Lösungen die Hände zu binden. Gleichzeitig sehen wir auf der Investorenseite eine starke Nachfrage nach Instrumenten, die eben kürzere Amortisationszyklen und frühere Cashflows bieten, statt eben 10 Jahre oder mehr auf den Exit zu warten. Also wenn man das ja mal auswertet, wie lange zum Teil die Fonds schon aktiv sind und wie wenige Exits stattgefunden haben in den Fonds, dann ist klar, dass das eben nicht nur die Startups neue Lösungen suchen, sondern auch die VCs, die Investoren. Ja, und genau in dieser Spannung, Gründer wollen mehr Kontrolle behalten, langfristig, die Investoren hingegen wollen früher Cashflows, taucht nun plötzlich ein Instrument immer häufiger auf, sogenannte Revenue-Linked Notes. Wir sehen das zum Beispiel in den UK, bei Growth Debt Funds, aber auch Family Offices fragen immer mehr danach, und wir bekommen es zunehmend auch eben in unseren eigenen Gesprächen vorgelegt. Deshalb, Joel fragt völlig zu Recht, ist es eine gute Idee, ist es ein Trend, ist es gefährlich oder ist es vielleicht genau das richtige Instrument in diesem aktuellen, doch eher schwierigen Marktumfeld?
Vielleicht halten wir da mal kurz Pause, Max. Ich bin mir nicht sicher, ob alle unsere Zuhörer genau wissen, was Revenue-Linked Notes sind und warum sie plötzlich so populär werden. Müssen wir es mal erklären, wie das funktioniert?
Ja, also es ist schon ein bisschen, wie sagt man, alter Wein in neuen Schläuchen oder umgekehrt. Genau, ihr wisst, was ich meine. Also Revenue-Linked Notes sind im Kern eine spezielle Form von Fremdkapital, die aber variabel zurückbezahlt werden. Also der Investor gibt Kapital und das Unternehmen zahlt über einen Anteil am zukünftigen Umsatz das Geld zurück. Man kann das monatlich machen, quartalsweise. Der Revenue Share liegt meist zwischen 1-6% und die Zahlungen laufen, bis ein sogenannter Cap erreicht ist, typischerweise 1,5 mal bis 3 mal des ursprünglichen Investments. Ja, warum jetzt gerade so beliebt? Ich meine, Bewertungen sind volatiler, viele Gründer wollen sich eben nicht verwässern und Venture Debt ist sehr teuer geworden. Also Venture Debt, sehe ich, habe gerade diese Woche einen Venture Debt-Vertrag auf dem Pool gehabt mit einem Zins von über 10%. Und eben diese Revenue-Linked Notes sind an dieser Stelle weicher, also man gibt keine Equity ab, keine Bewertung, die zugrunde liegt, keine Warrants, deutlich weniger Verpflichtungen und die Rückzahlung passt sich dem Umsatz an.
Ja, und dazu kommt auch, dass viele Investoren ja, ein bisschen planbaren Cashflow wollen. Sie wollen nicht nur auf den einen großen Exit spekulieren, die Revenue-Based Nodes, die bedienen genau dieses Bedürfnis und schließen doch ein gewissermaßen eine Lücke zwischen der Equity und dem klassischen Debt bzw. Venture Debt.
Ja, genau. Es tönt als wunderbar, aber wo es Licht gibt, gibt es bekanntlich auch Schatten. Wo liegen die echten Risiken? Was unterschätzen Gründer bei diesen Notes am häufigsten?
Ja, blind den Vertrag unterzeichnen, es gibt ja Geld. Nein, genau. Spaß beiseite. Das größte Risiko ist der Cashflow-Effekt. Ich meine, diese Notes, die RLNs, die belasten die Liquidität. Genau im Moment, in dem das Unternehmen eigentlich investieren will, Hiring, Go-to-Market, neue Features, neue Produkte, wenn die Umsätze steigen, dann steigt eben sofort auch der Revenue-Share, den man abdrücken muss. Das kann das Wachstum drosseln und auch Skalierungspläne verzögern. Und dann ein zweiter Punkt, das ist die Gesamtbelastung. RLNs, die können über die volle Laufzeit doch extrem teuer werden und sogar teurer als eine Equity-Runde. Wenn du 2 Millionen aufnimmst und ja, die 2,5 Mal zurückzahlen musst, dann sind das 5 Millionen, die du effektiv aus deinen Cashflows bezahlen musst, bis du nicht mehr in der Kreide stehst. Und das ist für viele Startups doch eine enorme Last, gerade wenn sie ohnehin später wieder Equity raisen müssen. Es sieht ja kein Investor gerne, dass jetzt da zukünftiger Umsatz abgedrückt werden muss. Und das der sogenannte Revenue Drag, das ist für mich der dritte Punkt, der ja, doch aus Investorensicht jetzt der relevanteste ist. Ich meine, wenn man solche Debtbelastungen auf dem Balance Sheet sieht, dann sagt man doch eher, ja, zahlt jetzt das mal zurück, bevor wir investieren. Growth-Fonds steigen da, sind dann noch viel härter. Die verlangen dann extrem viel bessere Konditionen, ja, um eben diese Cashflow-Belastung auszugleichen.
Man kann das kurz zusammenfassen. Revenue-Linked-Notes funktionieren gut für stabile, Cashflow-positive oder bald profitable Geschäfte und Firmen, aber sie sind riskant für klassische VC-Wachstumsmodelle, ganz klar. Und Gründerinnen und Gründer sollten eben nicht vergessen, Flexibilität klingt immer wunderbar, aber sie sind meistens sehr teuer. Deshalb vorsichtig sein, auch das Kleingedruckte lesen, das ist hier sehr wichtig. Auf der anderen Seite finde ich immer gut, wenn flexiblere Modelle auf den Markt kommen. Financial Engineering kann auch im VC-Bereich durchaus spannend sein, dass man eben nicht immer konventionell vorgeht, sondern auch eben kreative Lösungen sucht. Also ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Deshalb unsere Empfehlung an dich, Joel, immer vorsichtig sein, alles genau lesen und dann extrapolieren und genau eben simulieren, was dann dieses Investment in der Zukunft für deine Firma für Konsequenzen hat.
Genau, bei jeder Finanzierung immer schauen, was gibt es für Alternativen und dann die in den großen Plan, die du mit der Firma hast, einordnen und dann ja, weißt du meistens ziemlich genau, eine der Finanzierungen wird stimmen und die anderen eben nicht. Das können auch RLNs sein. Kommen wir doch jetzt zu den Transaktionen der Woche. Es sind wieder einige spannende Transaktionen kommuniziert worden und wir haben die wichtigsten für euch hier kurz aufbereitet.
Starten wir mit dem ETH-Spin-off Gravis Robotics, das eine 23 Millionen Dollar Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Co-geführt von IQ Capital und Zakua Ventures. Gravis entwickelt Retrofit-Kits, die Baumaschinen wie Bagger oder Loader autonom oder teilautonom betreiben können. Was zeichnet den Ansatz technisch aus?
Ja, im Unterschied zu reinen Automatisierungslösungen arbeitet Gravis mit einem lernenden Steuerungssystem, das Daten aus Hydraulik, LiDAR, Kameras, GNSS kombiniert. Das System kann dadurch auf Bodenverhältnisse und wechselnde Baustellensituationen reagieren. Ein Punkt, der gerade bei Erdarbeiten entscheidend ist. Parallel dazu gibt es auch eine Tablet-Schnittstelle, die nennen sie Gravis Slate, die in bestehende Workflows von Bauunternehmen eingebettet werden kann und auch manuell bedient und mit Sensorik angereichert wird. Das schafft einen kontinuierlichen Datenkreislauf, mit dem die Modelle iterativ verbessert werden.
Ja, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Die Einsatzbereiche sind relativ breit. Man spricht von Trenching, das ist der sogenannte Grabenbau, oder dem Grading, das ist die Geländeprofilierung. Man spricht von Materialtransport oder eben allgemeine Erdarbeiten. In Piloten wurden Leistungssteigerungen und eine sehr geringe Fehlerquote gemeldet. Gravis arbeitet bereits mit Partnern wie Morgan Sindal, Holcim, Taylor Woodrow oder Hyundai zusammen, also Unternehmen, die das System auf verschiedenen Kontinenten testen. Und das ist doch schon sehr bemerkenswert.
Und mit der neuen Runde sollen internationale Deployments beschleunigt werden, OEM-Partnerschaften ausgebaut werden und das Team natürlich verstärkt werden. Hinter dem Unternehmen steht ein Gründerteam mit Robotics- und Maschinenbau-Hintergrund, das in den vergangenen 3 Jahren eine relativ schnelle Umsetzung von Forschung zu realen Baustellenanwendungen gezeigt hat.
Ja, wir waren vorhin ein bisschen kritisch, wenn es um Corporate Partnerships geht. Ich glaube, Gravis ist ein gutes Beispiel eben für zunehmende Integration von Robotik in traditionell schwer automatisierbaren Bereichen, in diesem Fall Bau- und Erdarbeiten, eben mit der Frage, wie diese Systeme langfristig in Sicherheits- und Prozessstandards eingebettet werden können. Also gutes Beispiel, wie man schon früh mit Corporates zusammenarbeiten kann.
Absolut. Für die nächste Transaktion bleiben wir in Zürich. Die kommt aus dem Industrial AI-Bereich. Du magst dich sicher noch gut an die Firma erinnern, Max. Sirion AI hat eine Series A über $18 Millionen abgeschlossen, angeführt von Creandum mit der Beteiligung von Y Combinator und weiteren internationalen Investoren. Was machen sie genau?
Ja, Sirion setzt auf eine Videoanalyse in Echtzeit, um industrielle Prozesse zu überwachen. Die Besonderheit, das System funktioniert mit bestehenden Kameras und analysiert Produktionsabläufe 24/7. Es erkennt Abweichungen, Qualitätsissues oder potenzielle Sicherheitsrisiken und kann dann, je nach Setup, autonom eingreifen, etwa Maschinen stoppen oder auch Alarme auslösen. Das zielt auf die Downtime Reduction, also ein sehr großer Kostenblock in der Industrie.
Ja, Downtime, massives Thema, das kann man sagen. Global wird der Markt auf $1.4 Billionen geschätzt pro Jahr. Und seit 2019, da sind die Kosten nochmal deutlich gestiegen, teilweise wegen komplexer Lieferketten und höherer Energiekosten. Sirion positioniert sich in diesem Umfeld als Ergänzung zu bestehenden Manufacturing-Systemen, also nicht als Ersatz, eher als Layer, der Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit erhöht.
Das Unternehmen arbeitet bereits mit Herstellern aus Glas, Holz und Lebensmitteln zusammen in 15 Ländern auf 3 Kontinenten. Kundennamen umfassen Unilever, Riedel, Schott-Wiesel oder Sisecam. Also sehr etablierte Produktionsunternehmen. Interessant ist das starke Wachstum. Gemäß eigenen Aussagen haben sie ihren Umsatz seit 2024 verzehnfacht. Dies vor allem durch Nachfrage aus den Vereinigten Staaten.
Ja, und die neue Finanzierung, die soll internationaler Expansion dienen und die Fähigkeiten der sogenannten AI Agents weiterentwickeln. Dazu gehören auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit OEMs und Integrationen, also ein Schritt Richtung breiterer Industrialisierung. Sirion ist für mich ein gutes Beispiel dafür, wie sich KI in der Industrie wirklich langsam in Richtung operative Verantwortung wandelt. Das setzt voraus, dass die Systeme eben extrem zuverlässig funktionieren und sauber in Sicherheitsprozesse eingebettet werden können.
Dann ein Update aus dem Cybersecurity-Bereich. Sapporo mit Fokus auf graphbasierte Identity Security hat eine Series A über €7 Millionen abgeschlossen. Lead war Tin Capital, dazu kamen G&D Ventures, CDP Venture Capital, Exchange, Lightbird VC und Session VC. Was macht Sapporo genau?
Sapporo analysiert Identitätslandschaften, das heißt die Active Directory, Entra-ID, ich lese hier diese Namen ab, Cloud-Identitäten und Maschinenkonten, und zwar aus der Perspektive eines Angreifers. Das System modelliert Millionen potenzieller Bewegungs- und Eskalationspfade und identifiziert die kleinste Menge an Änderungen, die das Risiko am effektivsten reduziert. Das ist relevant, weil rund 80% der Cyberangriffe identitätsbasiert sind und mehr als 90% der erfolgreichen Breaches auf eine Fehlkonfiguration oder übermäßige Berechtigung zurückgehen.
Ja, viele Firmen scheitern an der schieren Komplexität in großen Umgebungen. Existieren 100 Millionen mögliche Attack Path, wie das heißt in der Fachsprache. Das manuell zu überblicken ist unmöglich. Und Sapporo bietet hier einen automatisierten Ansatz, der sowohl On-Prem AD als auch Cloud Directories wie AWS, Entra-ID oder künftig auch Google Workspace und GitHub abdeckt. Die Plattform hilft Unternehmen in kurzer Zeit, einen großen Teil der riskanten Pfade zu eliminieren.
Ja, und seit 2022 wächst Sapporo mit 100% Umsatzwachstum pro Jahr, und sie haben eine Customer Retention von 140%, also ein starkes Upselling bei bestehenden Kunden oder eine Mehrnutzung. Das Modell kennen wir nicht im letzten Detail. Mit der neuen Finanzierungsrunde soll nun die Geografie erweitert werden. Frankreich, Schweiz, Benelux, Deutschland und Italien bleiben die Kernmärkte. Punktuell wird jetzt auch der US Rollout geprüft.
Auch technisch wird weiter ausgebaut, etwa bei automatisierten Remediation Workflows oder hybrider Identitätsabdeckung. Insgesamt positioniert sich Sapporo in einem Segment, das durch regulatorischen Druck und zunehmende Identitätsfragmentierung stark wächst und in dem graphbasierten Ansätze eben zunehmend als notwendig gelten.
Kommen wir zur letzten Transaktion von heute. Und on y va à Genève, und zwar in die frühe Phase. Xert AI, die sind zu Hause in der Luft- und Raumfahrtstechnologie, und sie haben eine 1,1 Millionen Finanzierungsrunde aufgenommen mit Spicehouse Partners als Lead-Investor. Das Unternehmen entwickelt eine Plattform, die Zertifizierungs- und Compliance-Prozesse in der Aerospace-Industrie mithilfe von AI automatisieren soll. Warum ist das so relevant, Max?
Ja, Zertifizierung ist einer der größten Kosten- und Zeitfaktoren im Aerospace-Bereich. Das wissen wir, weil Aerospace ja bei uns, Koyo, auch eines der Schwerpunktthemen ist. Je nach Projekt gehen bis zu 50% der Entwicklungszeit in Requirement Management, Documentation, Prüfplanung, was haben wir noch gesehen, Nachweisebringung, genau. Und Xert AI versucht, diesen weitgehend manuellen Prozess nun zu digitalisieren und über KI zu strukturieren. Also Ziel ist weniger menschlicher Aufwand, geringere Fehlerquoten deshalb und eine schnellere, nachvollziehbare Dokumentation für hochregulierte Systeme.
Scheint ein wichtiges Thema zu sein. Das Team hat nämlich schon früh Pilotkunden gewonnen. Und bewusst in kleiner Zahl, um das Feedback eng in die Produktentwicklung einzubetten. Ein erster größerer Release der Plattform ist für Ende dieses Jahres noch angekündigt. Dass Kunden schon vor diesem Zeitpunkt einsteigen, deutet zumindest darauf hin, dass der Painpoint wirklich groß ist in diesem Markt.
Ja, ich habe mir kurz das Team angesehen. Man hat bereits ein Team mit 12 Fachleuten aus KI, Software Engineering und Aerospace Systems, also eine Kombination, die in dieser Nische wichtig ist. Die Finanzierung dient primär dazu, die Plattform technologisch weiterzuentwickeln und die Anforderungen für zertifizierbare KI-Systeme abzubilden, was in der Branche zunehmend eben diskutiert wird.
Und Spicehouse, sie sind voll überzeugt, dass Exert AI zu einem zentralen Enabler bei der Luftfahrtszertifikation in den nächsten Jahren werden könnte. Exert AI positioniert sich damit in einem Bereich, der bisher wenig standardisiert ist, also eigentlich ein klassisches Digitalisierungsproblem, das sie lösen. Das ist nur mit KI natürlich, das muss heute ja draufstehen. Ein spannendes Beispiel, wie sich KI-Werkzeuge nun auch in regulierten Hochtechnologiesektoren etablieren könnte, wenn sie die Compliance-Hürden tatsächlich adressieren.
Genau, so das war es gewesen mit Burnrate, dem Wissen Insider Podcast von dieser Woche. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch wie immer ein schönes Weekend. Take care und tschüss.